SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Katharina Borchert. Guten Abend. Heute lesen wir Bücher aus der Ferne. Zum Beispiel die Erzählung von den Konsumgütern, Arbeiterlyrik aus China. Ein großartiges Buch, finde ich. Die Übersetzerin Lea Schneider kommt ins Studio. Und wir schauen uns neue Literatur von den Philippinen an, aus Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Von dort haben Sie noch nie etwas gelesen? Das könnte sich heute ändern. Dazu passende Musik macht der Jazzmusiker und Oud-Spieler Rabi Abu Khalil. The Sultan's Picnic heißt sein Album. Doch als erstes lesen wir den neuen Roman von Katie Kitamura, gleich nach der Musik. Der neue Roman von Katie Kitamura ist da. Die Probe heißt er auf Englisch Audition. Gemeint ist eine Theaterprobe, denn die Hauptfigur ist Schauspielerin. Sie führt fort, wovon Kitamura schon in ihren vorherigen Romanen Trennung und Intimitäten erzählte, nämlich, abstrakt gesagt, von Frauen, die fremden Text sprechen. In Trennung ging es um eine Übersetzerin, in Intimitäten um eine Dolmetscherin. Da kam zum Schreiben also schon die Stimme hinzu. Und jetzt zum Sprechen noch das Schauspiel. Immer geht es darum, wer sagt was und für wen was ist wahr. Ein spannendes literarisches Experiment. Julia Schröder weiß mehr über die Probe.
Katie Kitamura jongliert in ihren Romanen gern mit Ansichten der Realität. Was geschieht wirklich, was beruht auf Missverständnissen, Einbildung oder gar Selbstbetrug? Wie zuverlässig ist die Erzählstimme? Auch ihr neues Buch »Die Probe« bringt die Leser gehörig durcheinander. Die Ausgangssituation scheint allerdings eindeutig. Eine Schauspielerin Ende 40 trifft sich während einer Probenpause mit einem halb so alten Mann in einem New Yorker Restaurant.
Der Empfangskellner erkundigte sich nach meiner Reservierung. Ich erklärte, ich sei verabredet und zeigte auf den jungen Mann hinten im Restaurant. Xavier. Dieser Empfangskellner ging mir auf, hatte ihn vermutlich an dem ungastlichen Tisch platziert und noch während ich hinzeigte, bemerkte ich seine Verblüffung. Sein Blick glitt von meinem Gesicht zu meinem Mantel zum Schmuck. Es war vor allem mein Alter. Das war es, was ihn verwirrte. Er lächelte knapp und bat mich, ihm zu folgen. Dazu war ich in keiner Weise gezwungen. Ich hätte einen Irrtum oder eine Verpflichtung vorschützen, kehrt machen und mich hinausstehlen können. Nur schien es inzwischen zu spät zu sein.
Was Xavier von der namenlosen Ich-Erzählerin will, wird erst viel später benannt, aber sie nimmt sein Anliegen wahr als ebenso dringlich wie unerfüllbar. Von außen betrachtet könnte es sich um einen asymmetrischen Flirt handeln, vielleicht doch eine Versuchung für sie? Darauf deutet hin, dass sie sich nicht bemerkbar macht, als ihr Ehemann überraschend das Lokal betritt, nur um gleich wieder zu verschwinden. Was sie wiederum ins Grübeln bringt, ob sie ihn womöglich nicht so gut kennt, wie sie denkt. Und dabei ist es doch ihre Spezialität, das Innenleben anderer zu ergründen. Glaubt sie jedenfalls.
Ich hatte von Kindesbeinen an dazu geneigt, mein Gesicht gegen die Scheibe zu drücken, um die Geheimnisse anderer Menschen zu ergründen, zugleich aber auch den Impuls, mich selbst zu schützen. Falls nötig, konnte ich rasch und vehement Grenzen ziehen, dicht machen und mich zurückziehen.
Kitamura braucht 35 Seiten ihres insgesamt keine 180 Seiten umfassenden Romans, bis sie zum springenden Punkt kommt. Xavier hält die Ich-Erzählerin für die Frau, die ihn einst zur Adoption freigegeben hat. Was absolut unmöglich ist, wie sie ihm und den Lesern nachdrücklich klar macht. Das spannungsgeladene Treffen im Restaurant, ihre Unterstellung, Gäste und Kellner hielten sie für die Liebhaberin des jungen Mannes. Die Beschreibung ihres angeblich harmonischen Ehelebens, schon diese Exposition ist angetan, die Leserin mit neugierig unbehaglicher Bewunderung zu erfüllen. Welche der luziden Behauptungen und unmissverständlichen Beobachtungen der Erzählerin stimmen denn nun? Wo verschiebt sich das Eindeutige ins Uneindeutige? Wie werden sich die Rätsel und Widersprüche auflösen? Genauso ungemütlich geht es weiter in diesem ersten Teil des Romans. Xavier akzeptiert die Zurückweisung klaglos, bekommt aber überraschend einen Job als Assistent der inszenierenden Regisseurin, macht sich unverzichtbar, tritt tatsächlich auf wie ein untadeliger Sohn. Erzählt wird in dialogischen und stummen Szenen und in detailreichen Nahaufnahmen, durchschossen von Rückblenden, im Wechsel mit Überlegungen der Erzählerin quasi aus dem Off. Die Wirkung entspricht der eines Theaterstücks, das sie einst fasziniert hat.
In jeder Szene entwickelte sich Spannung, obgleich wenig geschah und wenig gesprochen wurde. Der Druck nahm stetig zu und am Ende merkte ich, dass ich mich geraume Zeit in einem Zustand quälender Beklommenheit befunden hatte. Beim Verlassen des Theaters war ich zugleich euphorisiert und ausgelaugt, vibrierte jeder Nerv meines Körpers.
Den Übergang zum zweiten Teil des Buchs markiert eine Kippfigur. Die Grundvoraussetzung des ersten Teils ist plötzlich ins Gegenteil verkehrt. Xavier wird nun nämlich von der Erzählerin und deren Mann als gemeinsamer Sohn angesehen und auch so behandelt. Als er seine Wohnung verliert, zieht er bei ihnen ein, bringt sogar seine Freundin mit. Nach und nach legen die beiden jungen Gäste raumgreifend das wohlgeordnete Leben ihrer Gastgeber in Trümmer. Die Familienkonstellation löst sich auf in einer zunehmend absurden Farce, die an Theaterstücke von Roger Vitrac oder Jasmina Reza erinnert. Doch dem Eklat folgt noch eine Pointe. Xavier, der zeitweise verstoßene Sohn, kehrt zurück, im Gepäck ein selbstgeschriebenes Stück.
Ein Monolog. Die nächste Frage entwich mir, bevor ich mich bremsen konnte. Wer spricht ihn? Er nickte, als hätte er diese Frage erwartet. Und ich wusste, er spürte genau wie ich, wie begierig ich war. Eine Frau deines Alters, in mancher Hinsicht auch deiner Veranlagung, sagte er. Eine Frau, die nicht mehr zu unterscheiden weiß, was real ist und was nicht.
Ist damit die Sache klar? Mitnichten. Kitamura treibt das Vexierspiel einfach weiter auf die Spitze. So bekommt das Buch etwas von einem unendlichen Möbiusband, das den Geist fesselt, lange nachdem die letzte Seite gelesen ist. Es geht nicht nur darum, was Identität sein kann für jemanden, der beruflich in die unterschiedlichsten Rollen schlüpft. Was, wenn unsere sozialen Rollen letztlich nicht mehr als Rollenspiele wären? Wie sehr sind wir bestimmt davon, wie andere uns wahrnehmen? Wie verlässlich ist das, was wir uns über uns selbst erzählen? Und was bedeutet es, dass wir nichts als Sprache haben, um diesen Abgrund der Ungewissheit zu überbrücken? Katie Kitamuras kühlen und klugen Roman »Die Probe« zu lesen, ist wie überbrechendes und immer neu gefrierendes Eis auf einem dunklen See zu laufen, wie in einem Traum. Ein schrecklich schönes Lektüre-Erlebnis.
Julia Schröder besprach Katie Kitamuras neuen Roman »Die Probe«. Henning Ahrens hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Karl Hansa. Ein Buch voller Ungereimtheiten. Ein Gedicht hilft uns deshalb aus der Patsche. Gleich nach der Musik.
Der Reim. Der Reim ist heilig, denn durch ihn erfahren wir tiefe Zwieheit, die sich will entsprechen. Sind wir nicht selbst mit Aug-, Ohr-, Lippenpaaren gepaarte Reime ohne Klanggebrechen? Das Reimwort meinst du mühsam zu bestechen? Doch wird es unversehens offenbaren. Wie Liebeskräfte, die zerspalten waren, zum Kuss des Gleichklangs durch die Fernen brechen. Allein nicht jede Sprache hat geheiligt den reinen Reim. Wo nur sich deckt die Endung, droht leeres Spiel. Der Geist bleibt unbeteiligt. Dieselben Silben lassen leicht sich leimen, doch Stämm und Wurzeln spotten solcher Blendung. Im Deutschen müssen sich die Sachen reimen.
Reimen statt leimen. Total richtig. Es war der Dichter Franz Werfel, der das hier so hübsch auf den Punkt brachte. Franz Werfel war Jude und floh vor den Nazis nach Frankreich. Zusammen mit seiner Frau Alma überquerte er zu Fuß die Pyrenäen. Dabei geholfen hat der Amerikaner Varian Fry, der von Marseille aus rund 2000 Menschen vor dem Zugriff der Nazis rettete. Von ihm, seinem Netzwerk und von geretteten Künstlern erzählt der Autor Uwe Wittstock in seinem Buch Marseille 1940. Dafür hat er viel gelesen, wie er überhaupt viel liest, immer schon, auch Lyrik. Und die er auch gerne empfiehlt. Hier im Lesenswert-Magazin zum Beispiel ein lyrisches Hausbuch, in dem natürlich auch das Reimgedicht von Franz Werfel steht.
Mein Name ist Uwe Wittstock, ich bin Autor und habe ein Sachbuch über die Fluchten deutscher Schriftsteller im Zweiten Weltkrieg geschrieben. Das Buch heißt Marseille 1940. Heute will ich gerne ein Buch empfehlen, das ist eine eigentlich sehr langlebige Anthologie. Es gibt sie schon seit 1955 und sie hat den etwas altbackenen Titel »Der ewige Brunnen«. Diese Anthologie stand damals im Haushalt meiner Eltern und ich habe ganz gerne mal Gedichte daraus gelesen. Nicht sehr systematisch, aber es war für mich eigentlich immer ein gutes Gefühl zu wissen, es gibt dieses dicke Hausbuch, in dem alle wichtigen Gedichte in der deutschen Literatur versammelt sind. Inzwischen gibt es eine Neuauflage. Sie ist zusammengestellt worden von Dirk von Petersdorf, der selber Dichter ist, aber auch Professor der Literaturwissenschaften in Jena. Und er hat sehr viele neue Gedichte auch da hineingebracht in dieser Anthologie. Sie umfasst jetzt 1200 Jahre deutscher Lyrikdichtung und geht letztlich von Walter von der Vogelweide bis Judith Holofernes, also von Lessing bis Udo Lindenberg, und hat also die wunderbarsten kleinen Texte, die in der Literatur, in der Lyrik geschrieben wurden in Deutschland. Ich finde, es ist nicht ein Buch, das man in einem Stück durchlesen kann. Das ist völlig unmöglich. Aber immer mal wieder kleine Stücke daraus zu lesen, vor allen Dingen, weil diese Anthologie thematisch geordnet ist. Also es gibt Landschaftsgedichte, es gibt Liebesgedichte, es gibt Gedichte über Familie, es gibt Gedichte über Tod und so weiter, sodass man thematisch sich ein oder mehrere Gedichte heraussuchen kann, die man lesen will und auch untereinander vergleichen kann.
Ein Buch mit Gedichten aus 12 Jahrhunderten, Der ewige Brunnen. Dirk von Petersdorf hat die aktuelle Ausgabe kuratiert. Erschienen ist sie im Verlag C.H. Beck. Uwe Wittstock empfahl das Buch und auch das vergleichende Lesen. Und das tun wir direkt mal, denn gleich geht es weiter mit Lyrik. Arbeiterlyrik aus China. Und da fällt mir schon der erste Unterschied zum ewigen Brunnen auf. Arbeiterlyrik bietet der nämlich nicht, denn die ist selten bei uns. Erzählung von den Konsumgütern, die hören wir jetzt. Denn so heißt das neue Buch von der chinesischen Lyrikerin Zheng Xiaoqiong. Und dieses Buch ist wirklich atemberaubend, denn es erzählt aus und von den Fabriken und wie. Vor allem aus der metallverarbeitenden Industrie, in der Zheng Xiaoqiong selbst viele Jahre gearbeitet hat. Über Zhengs Gedichte weiß alles Lea Schneider. Sie ist Sinologin, eine von Zhengs Übersetzerinnen und selbst Lyrikerin. Und sie ist hier bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Schneider.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Frau Schneider, wir sprechen gleich ausführlich über die Gedichte. Vorab hören wir Zheng Xiaoqiong aber erstmal selbst lesen, den Beginn des titelgebenden Gedichtes, also der Erzählung von den Konsumgütern.
Zhong 贤妾过去熟悉的汗水，熟了这厢的欢乐。
So klingt Zheng Xiaoqiong im Original. Die Lesung habe ich von der Website lyriklein.org. Lyriklein hat den schönen Untertitel Listen to the Poet und genau das kann man dort. Auch Zheng Xiaoqiong ist mit 8 Gedichten dabei. Übersetzt wurden die von Lea Schneider. Auch die Erzählung von den Konsumgütern. Und von dieser Übersetzung hören wir nun ebenfalls einmal den Anfang.
Erzählung von den Konsumgütern. Teil 1 beginnt mit gewölbten Eisenplatten, mit dem Aufbrechen aus Dörfern, Minen, LKWs, Frachtschiffen, Häfen, dem Verlieren des Namens, dem Zuweisen der Identifikationsnummer, der Maschine, neben die man sich stellt. Teil 2 sind die Fließbänder, ein pochendes Kreischen, der Schmerz nebenan, Aluminiumlegierungen, Baupläne, Brotgruben, Drahtschneidemaschinen, der Schweiß, den du wiedererkennst, das Glück und die Trauer von Plastikkartons. Teil 3 sind bleiche Gesichter im Weißlicht, Werksausweise, Sprungfedern, Zahnräder, Effizienzmaximierung, bespült mit Kühlflüssigkeit, Antikorrosionsöl, der Stille von Überstunden. Teil 4 sind Zertifikate, Produktstandards, polierte Oberflächen, die Schlagkühlung eines 3000-Grad-Ofens, die Hitzehärtung von vergüteten Überstunden oder die Regentropfen, wenn sie dich feuern. Ein wechselseitig versetzt angeordneter Körper, im Stundenglas präsentiert.
Ja, danke, Lea Schneider. Die Erzählung von den Konsumgütern, der Einstieg in den neuen Gedichtband von Zheng Xiaoqiong. Und jetzt reden wir darüber. Frau Schneider, Sie haben Zheng Xiaoqiong schon vor etlichen Jahren entdeckt. 2016 war sie schon einmal mit einigen Texten in der Lyrikanthologie China-Box dabei, die Sie herausgegeben haben. Und jetzt kommt ein ganzes Buch. Wie sind Sie damals denn auf Zheng gestoßen? Waren also diese Arbeits- und Industrietexte in China schon verlegt oder war das eher ein Geheimtipp?
Nein, ein Geheimtipp war sie damals nicht mehr. Sie war das eine Weile lang, ich glaube so um das Jahr 2005, 2006 herum vielleicht, als sie anfing zu schreiben und zu publizieren. Und sie hat dann im Jahr 2007, wenn ich mich richtig erinnere, ganz unerwartet als Fabrikarbeiterin einen sehr wichtigen Literaturpreis in China gewonnen. Und damit war sie dann quasi über Nacht berühmt geworden, ihre Geschichte natürlich auch mit berühmt geworden. Und so bin ich auf sie gestoßen tatsächlich, also in dieser medialen Aufmerksamkeit. Und dann haben mich aber diese Gedichte und diese Sprache so wahnsinnig berührt, dass für mich ganz schnell klar war, ich möchte sie auf jeden Fall in dieser Anthologie aufnehmen.
Ja, und jetzt gibt es ein ganzes Buch von ihr.
Ja, das ist großartig.
Es gibt inzwischen auch mehrere Bücher von ihr auf Chinesisch. Also sie hat wirklich Erfolg. Sie wurde 1980 geboren. Das ist die Frühphase der Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping gewesen. Ja, also in eine Zeit hineingeboren von rasanter Kapitalisierung. Überall schossen damals die Fabriken aus dem Boden. Aber Millionen Chinesen wurden zu Wanderarbeitern. Und viele gingen nach Guangdong in die Region in Südchina. Also früher sagte man Kanton, heute sagt man Guangdong, genau, Wiege des chinesischen Wirtschaftswunders. Und auch Zheng Xiaoqiong war dabei. Woher stammt sie denn und was hat sie damals und vielleicht auch heute noch in Guangdong gemacht?
Genau, also sie stammt aus einem ganz kleinen Dorf an der Provinz Sichuan, das ist so im Südwesten von China. Und sie ist als Arbeitsmigrantin sozusagen Teil der, das muss man sich wirklich vor Augen führen, der größten Migrationswelle, der größten Arbeitsmigrationswelle, die es in der Geschichte der Menschheit überhaupt jemals gegeben hat. Also es gibt in China heute ungefähr 300 Millionen WanderarbeiterInnen. Und sie ist so wie viele andere auch eben in diese Küstenregion gegangen, wo die großen Fabriken sind, einfach weil dort viel mehr Geld zu verdienen war. Also man muss sich China, gerade den ländlichen Raum Anfang der 2000er Jahre, nach wie vor als eine Zone wahnsinniger Armut vorstellen. Sie war an verschiedenen Orten in Guangdong, am längsten in Dongguan, das ist eine der vielen Industriemetropolen dort, und hat eben in verschiedenen Fabriken gearbeitet. Das kommt auch in den Gedichten vor. Sie war lange in einer Elektronikfabrik, aber auch lange in eben Metallwarenfabriken, wo Eisen verarbeitet wird. Es gibt ganz eindrückliche Beschreibungen davon, also fast so, ich nenne das für mich immer wie so animistische fast Darstellung dieser Materialien, also nicht nur vom Eisen, auch vom Plastik oder von den Maschinen, mit denen sie arbeitet. Diese ganzen Gegenstände und Materialien kriegen bei ihr alle wie so eine eigene Agency, eine eigene Handlungsfähigkeit in den Gedichten. Und genau, da hat sie eben viele Jahre verbracht, bis sie dann eben diesen Literaturpreis gewonnen hat und sozusagen über Nacht als Autorin sichtbar wurde.
Am Ende des Buches gibt es noch ein Interview mit Zheng Xiaoqiong. Das hat Christian Phillips geführt. Er ist der Herausgeber des Buches und einer der Mitübersetzer. In diesem Interview sagt Zheng Xiaoqiong, wir alle haben ein Recht auf Gedichte, weil sich die Arbeit ohne sie nicht ertragen lässt. Also Zheng schreibt über Arbeit, um die Arbeit ertragen zu können. Welche Aspekte der Arbeit sind da für Sie besonders wichtig?
Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was hier oft gar nicht so bekannt ist, aber das, was sie sehr eindrücklich beschreibt, es gibt so bestimmte Worte und Szenen, die immer wieder auftauchen in ihren Gedichten, fast so refrainartig oder wie so sich durchziehende Leitmotive, und dazu gehören einmal Arbeitsverletzungen. Also es wird sehr oft beschrieben, wie eine Arbeiterin oder ein Arbeiter einen Finger oder eine ganze Hand verliert, weil man eben ohne Arbeitsschutz arbeitet oder viel zu lange. Also Überstunden sind auch ein riesiges Thema. Und da sind wir schon bei Fragen der Übersetzung, weil Überstunden auf Deutsch jetzt vielleicht kein positives Wort ist, aber im Vergleich zu dem, was Überstunden im Süden Chinas in den Fabriken bedeuten, eigentlich viel zu harmlos ist als Formulierung. Und nun gibt es im Deutschen kein anderes Wort dafür, aber es gibt sehr viele Instanzen, sehr viele Punkte in den Gedichten von Zheng Xiaoqiong, wo ich gerade im Übersetzen die Schwierigkeit hatte, dass es ein deutsches Wort gibt, das dem entspricht, was sie sagt. Aber das, was sie sagt, eigentlich was anderes meint, nämlich was Heftigeres, was Körperlicheres, eine Lebensrealität, die, glaube ich, hier oft ganz schwer vorstellbar überhaupt nur ist. Und das war für mich auf jeden Fall eine Herausforderung dabei, das deutlich zu machen. Also wie körperlich bedrohend diese Arbeit tatsächlich ist, was es bedeutet. Das kann ich mir natürlich als weiße Akademikerin auch nur begrenzt vorstellen, aber ich kann versuchen, mich hineinzufühlen, was es bedeutet, 16-Stunden-Schichten zu arbeiten an wirklich körperlicher Arbeit, wo man irgendwann Gefahr läuft, sich extrem zu verletzen, weil man einfach unaufmerksam wird, auch durch Sekundenschlaf und so, den sie auch beschreibt in den Gedichten. Und dazu kommt eine wirklich weitgehende Entrechtung dieser ArbeiterInnen, die dadurch stattfindet, dass sie häufig ohne Arbeitserlaubnis arbeiten müssen, in keinem Fall eine Aufenthaltserlaubnis bekommen können. Also es gibt in China ein relativ komplexes System der Haushaltsregistrierung, Hukou nennt sich das. Und man hat entweder einen für die Stadt oder fürs Land. Und den kann man in seinem Leben nicht wechseln. Das heißt, wenn man so wie Zheng Xiaoqiong und diese ganzen WanderarbeiterInnen seinen Hukou auf dem Land hat, dann kann man in der Stadt nicht offiziell eine Wohnung mieten, nicht zum Arzt gehen, seine Kinder nicht zur Schule schicken und so weiter. All diese Dinge beschreibt sie auch sehr genau in ihren Gedichten. Also nicht nur die körperliche Bedrohung und die Entrechtung, die stattfindet, dadurch, dass oft Löhne nicht ausgezahlt werden, dass man diese heftigen Überstunden machen muss, sondern eben auch diese bürokratische Entrechtung, die stattfindet.
Echte Arbeit kommt in aktueller deutscher Literatur, ist mein Eindruck, sehr wenig vor. Die Figuren in Romanen haben zwar meistens einen Beruf, ja, das ist meistens ein bürgerlicher oder auch künstlerischer, ist aber, finde ich, doch meistens eher eine Art von sozialer Kulisse, vor der sich dann eine Beziehungsgeschichte, eine Liebesgeschichte, Familiengeschichte oder so entspannt. Das war in der Geschichte der deutschen Literatur mal anders, phasenweise. In der DDR, da gab es den Bitterfelder Weg, also in den 60er Jahren große Bemühungen, Arbeiter in die Literatur zu holen, also den Slogan "Greif zur Feder, Kumpel" kennt irgendwie jeder, der Germanistik studiert hat zumindest, aber auch wahrscheinlich darüber hinaus. In der BRD gab es die Dortmunder Gruppe 61, die was Ähnliches versuchte, auch in den 60er Jahren. Dortmund, ne, also auch Ruhrgebiet, das ist die Gruppe, aus der auch Günter Wallraff hervorging. Aber ansonsten gibt es, finde ich, wenig Arbeitsliteratur. Haben Sie trotzdem beim Übersetzen parallel auch sowas wie deutsche Arbeiter- oder Arbeitslyrik gelesen, auch so ein bisschen als klangliche Unterstützung vielleicht?
Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das wäre wahrscheinlich eine interessante Idee gewesen. Ich glaube, ich habe es deswegen nicht gemacht, weil Zheng Xiaoqiong und die gesamte Wanderarbeiterlyrik aus China, also das muss man vielleicht auch kurz dazu erwähnen, dass sie ist eine der ersten Personen aus diesem Umfeld, die bekannt geworden ist, aber es gibt mittlerweile eine riesige Bewegung davon und eigene Literaturmagazine dafür, sogar ein Museum für Wanderarbeiterlyrik und Wanderarbeiterkultur. Und die ist, finde ich, schwer zu fassen mit anderen Traditionen des Schreibens über Arbeit, weil sie, das ist auch Teil des chinesischen Kontextes, also es gibt natürlich auch in China eine Tradition des proletarischen Schreibens, ganz, ganz stark, die jahrzehntelang eigentlich das Einzige war, was überhaupt geschrieben werden durfte unter Mao und gefördert wurde.
Aber das ist sozialistischer Realismus, genau, mit strahlenden Helden.
Genau. Und all das ist sie ja eben gerade nicht. Und diese Lyrik, die beschreibt, wie die Zustände in den Fabriken wirklich sind und wie auch dieses chinesische Fortschrittsversprechen und Aufstiegsversprechen durchaus ambivalent ist, die ist politisch gar nicht so ungefährlich. Und deswegen bin ich, glaube ich, habe ich versucht, dafür sehr stark eine eigene Sprache zu finden und das nicht in literarische Traditionen zu stellen, die es schon gibt und die zum Teil eben auch in China staatlich, hier mit der DDR ein Stück weit auch vereinnahmt sind oder so eine bestimmte politische Aufgabe hatte, die, glaube ich, eine ganz andere war als die von diesen Gedichten.
Ja, würden Sie sagen, dass Liao Yiwu mit seinen Interviews, mit dem Bodensatz der chinesischen Gesellschaft, so nennt er das selber, dass er mit seinen Interviews auch in so einer Tradition steht, auch wenn es keine Lyrik ist?
Mhm.
Also einfache Menschen porträtieren, ihr Leben beschreiben, ihre Schwierigkeiten zu Papier bringen.
Ja, also ich weiß nicht, ob Zheng Xiaoqing Liao Yiwu kennt. Er wird auch tatsächlich in China wenig gelesen. Leider muss man, also ist mittlerweile auch einfach zensiert, weil er im Exil lebt. Aber es gibt auf jeden Fall innerhalb der chinesischen Lyriktradition, oder vielleicht gar nicht so sehr in der Tradition, aber ich würde sagen, die chinesische Gegenwartslyrik insgesamt ist sehr der Realität zugewandt und hat ein großes Interesse daran, ja, die Gegenwart wahrzunehmen, zu analysieren, zu durchdringen, wirklich welthaltig zu sein. Was ich aus der deutschen Lyrik immer mehr auch kenne, aber finde ich in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt hat wie dort.
Mhm. Ja. Ich freue mich, das zu hören, denn ich bin tatsächlich mit den Übersetzungen aus dem Chinesischen ins Deutsche nicht so happy, nicht so zufrieden. Entweder sind Sachen, in denen es, also Romane größtenteils, in denen es um die Vergangenheit geht, teilweise auch sehr kritisch, aber eben Vergangenheit. Oder es gibt sehr viele Science-Fiction-Romane augenblicklich und mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen die ungeschminkte Gegenwart und auch der Kommentar zur Gegenwart in China. Fehlt mir, ja, gut. Aber gut, wenn Sie sagen, das ist in der Lyrik vorhanden, stimmt mich das sehr froh. Und das ist ja auch in diesem Buch von Zheng Xiaoqing enthalten. Wie würden Sie das denn fassen? Sie sagten eben schon, das ist vielleicht auch nicht ganz ungefährlich, was sie schreibt, weil es auch ein bisschen unbequem ist, auch politisch. Wie viel politischer Kommentar steckt in Ihren Texten?
Ich finde sehr viel tatsächlich und auch auf unterschiedliche Arten. Also ich finde allein schon das erste Buch, das sie geschrieben hat, das sogenannte Buch der Arbeiterin, Nü Gongji, in dem sie eben ausschließlich oder fast ausschließlich mit Namen betitelte Gedichte hat, die jeweils auf Interviews mit einer spezifischen Arbeiterin basieren, ist für mich so ein starkes Bestehen auf dem Spezifischen, auf dem Partikularen, auf dem Einzelfall, das gesetzt wird gegen eben ja, ein Modus von Globalisierung und auch von Entwertung des Individuums, das hat für mich eine ganz, ganz starke politische Geste. Und gleichzeitig hat sie viele Gedichte, in denen sie sehr klar auch benennt, also sowohl auf einer internationalen, weltweiten, globalen Ebene, wo Ausbeutungszusammenhänge sind, die sich eben auch nicht einfügen in so ein traditionell kommunistisches Erklärungsmuster oder so eine Narration, sondern wo heute hier im 21. Jahrhundert in einem irgendwie kapitalisierten Kommunismus in China auch ganz andere Formen oder viel heftigere Formen von Ausbeutung stattfinden. Und das bezieht sie sowohl auf eine Kritik am globalen Kapitalismus als auch auf eine Kritik an politisch-wirtschaftlichen Strukturen in China. Und die ist also gerade auch in den Texten, die so ein bisschen weiter hinten in diesem Buch sind, sehr, sehr deutlich.
Und diese Kritik bezieht sich auch über China hinaus, vielleicht auf uns, die wir ja schließlich die Nutznießer auch dieses Systems sind, weil wir alle gerne günstige China-Waren kaufen.
Ja, unbedingt. Das spielt bei ihr eine große Rolle. Auch das Nachdenken über die Umweltkatastrophen und Zerstörungen, die diese Form von industrieller Produktion hervorruft, ist ganz präsent in ihren Gedichten. Es gibt relativ viele Gedichte, in denen sie das auch beschreibt. Und es gibt so eine ganz interessante Art, wie sich irgendwie Natur und Industrie in ihren Gedichten so vermischen und ineinander kommen. Die Fabrik plötzlich fast wie so ein pastoraler Raum wird, so eine gebrochene Pastorale entsteht.
Ja. Sehr interessant. Das sollten wir alle lesen, finde ich. Ich habe sehr, sehr gerne gelesen. Erzählung von den Konsumgütern heißt das neue Buch von Zheng Xiaoqing. Erschienen ist es in der Reihe Dekolonie in den Engeler Verlagen. Sarah Lander, Maya Linnemann, Eva Schelsterk und Christian Philips haben es übersetzt und Lea Schneider, die heute bei mir im Studio war und von diesem Projekt erzählt hat. Ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Lea Schneider, für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Das Gespräch habe ich übrigens vorab aufgenommen und musste es für die Sendung etwas kürzen. In voller Länge finden Sie es auf unserer Homepage swrkultur.de. Chinesen gibt es nicht nur in China. Auch in vielen Ländern Südostasiens haben sie sich angesiedelt. Die philippinische Autorin Caroline Hau etwa, man hört es am Familiennamen, hat chinesische Vorfahren. Aber sie kommt aus Manila und schreibt über die Philippinen. Ihre Romane sind gesellschaftliche Tiefenanalysen, finde ich. Sie hat einen stark historischen Blick und präsentiert Figuren aus allen Schichten. So ist das auch im Roman »Stille im August«, für den Caroline Hau den National Book Award der Philippinen erhielt. Cornelia Zetsche stellt ihn vor.
Racel ist eine von 10 Millionen Overseas-Filipino-Workers weltweit. Seit Jahren arbeitet sie als Hausmädchen reicher Leute in Singapur. Als sie gerade die Luxuswohnung putzt, erfährt sie, ihre Mutter Alma ist verschwunden, Opfer womöglich des schweren Taifuns, der Banwa verwüstete. Die Rückkehr auf ihre Insel wird für Racel zur Reise in die Kindheit, ins große, längst verfallene Herrenhaus der Hacienda, in dem sie als Tochter einer Hausangestellten aufwuchs und in dem es jetzt spukt.
Das Haus, eines der ältesten im Village, liegt nur ein paar Häuserblocks entfernt, zu Fuß in einer Viertelstunde erreichbar. Ich habe nicht vergessen, wie heiß es Mitte Dezember tagsüber immer noch ist, selbst in der Umarmung der Flammenbäume.
I was interested in writing maybe Gothic novels from a more sort of feminist perspective.
Caroline Hau wollte einen Schauerroman aus feministischer Perspektive schreiben. Mit dem Blick auf Frauen und ihre Ängste in ihrem Haus, ihrem Körper, ihrem Verstand gefangen zu sein. Auf den Philippinen, sagt sie, gibt es eine lange literarische Tradition mit Elementen des Schauerromans, die Düsternis und die Probleme des Landes zu beschreiben.
Gothic elements to write about the sort of very dark and troubled history of our country.
Mit leichter Hand literarisiert Caroline Hau die Wirklichkeit. Der Taifun Haiyan, der 2013 über 6000 Tote forderte, wird im Englischen zum Petrel, zum Sturmvogel. Hinter dem Namen der Großgrundbesitzer steht Aswang, ein Ungeheuer der Mythologie. Es wird viel gegessen im Roman. Die delikaten Speisen, verschiedene Sprachen, Tagalog, Ilonggo, Englisch, spiegeln Kulturen des Landes. Vor allem aber schildert Caroline Hau die Kluft zwischen Arm und Reich. Lia, die verwöhnte Tochter der Hacenderos, mit Distanz in der dritten Person, Racel aus der Nähe, im Ich. Der Taifun und die Suche nach der Mutter treten zurück. Wichtiger sind Racels Erinnerungen und ihr Wiedersehen mit Lia, neben der sie einst aufwuchs. Beide Frauen kommen aus Singapur nach Banwa. Beide sind Fremde im eigenen Land, aber die Annäherung gelingt nicht. Zu groß sind die Klassengegensätze.
Ich denke daran, dass wir auf Banwa nur geduldet sind. Ein Zustand, der sich jeden Tag ändern kann. Arbeiter und Arbeiterinnen lassen sich leicht ersetzen. Verärgere den Amo, den Boss, und das Haus, das man mit eigenen Händen erbaut hat, wird von seinem Grundstück weggefegt.
Especially in the Philippines. I mean, they're always in the movies. They also make appearances in literature.
In philippinischen Filmen und in der Literatur sind Hausangestellte immer präsent. Aber keiner beachtet, was sie fühlen und denken, ihren Blick auf die Welt, sagt Caroline Hau. Mit ihrem Roman versucht sie, das wieder gut zu
machen.
Stille im August heißt im englischen Original Tiempo Muerto und meint die tote Zeit auf den Zuckerrohrplantagen zwischen Pflanzung und Ernte. Für die Arbeiter bedeuten diese Sommermonate keine Arbeit, kein Lohn, also Hunger und Not.
Sobald der Sand der Küste unsere Füße zu verbrennen begann und die Flussbetten durstig wurden, folgte die Stille im August, die langen Stunden, in denen wir darauf warteten, dass das Zuckerrohr wuchs und den Himmel nach Zeichen absuchten, ob die Dürre, zickig und bockig wie ein Kind, vielleicht einen Tobsuchtsanfall bekommen und die Ernte zerstören würde.
Auch wenn die Insel im Buch Banwa heißt und es ein reales Banwa gibt, Vorbild im Roman ist Negros, die Zuckerinsel im Herzen des Archipels. Ein grüner Traum, ein sozialer Brennpunkt. Hier ist der Feudalherr der Plantage noch Arbeitgeber, Taufpate, Trauzeuge, Patriarch zugleich. In den Städten beginnen die Slums gleich hinter abgeriegelten Villenvierteln, sagt Caroline Hau.
It's really experienced almost bodily, because you meet a person and you can tell already what class they are.
Das ist fast körperlich erfahrbar, mit dem Akzent, dem Zustand der Haare und Zähne, der Hautfarbe. Ungleichheit wird gelebt, findet Caroline Hau. Man trägt die Klassenmerkmale mit sich, bei den Kleidern, dem Aussehen, ob man Englisch spricht und mit welchem Akzent.
Whether you can speak English or not, even what kind of accent with which you speak English.
Veränderung liegt in der Luft. Vielleicht ist die Mutter in die Berge gegangen, zu den Rebellen der New People's Army, Kommunisten, die seit Jahrzehnten Gleichheit, gerechte Löhne und eine Landreform fordern, auch mit Gewalt. Aber wer die Ordnung angreift, sich einer Gewerkschaft oder gar der NPA anschließt, riskiert sein Leben. Arbeiter, Kommunistinnen, Politiker und Aktivistinnen werden Opfer von schwer bewaffneten Privatarmeen der Großgrundbesitzer.
The one most famous was in 2018, where what they call the Sagay Massacre, which claimed the lives of 9 sugarcane.
Am bekanntesten war das Sagay Massaker 2018, das die Leben von 9 Zuckerrohrarbeitern forderte, auch Frauen und Kinder. Die Arbeiter waren Mitglieder der Nationalen Vereinigung von Arbeitern, die um Reformen kämpften, erinnert sich Caroline Howe. Sie lebt seit Jahren im japanischen Kyoto. Umso schärfer ist ihr Blick auf die neuralgischen Punkte der Philippinen. Die EDSA-Revolution 1986 gegen Diktator Marcos, die viel versprach und wenig hielt. Der immense Reichtum inmitten von Armut, Machismo, Korruption und die politischen Netzwerke einiger weniger Familien, die seit Jahrzehnten herrschen und in allem straffrei bleiben. Ihr Roman deutet diese Zustände nur an. Lia und vor allem Razzell bleiben im Fokus. Aber dazwischen erzählt Caroline Howe fast sanft von der Gewalt, von Traumata und Träumen, sozialem Unrecht und Aufruhr, Migration und Entfremdung. Melancholisch, leise, aber eindringlich und szenisch, in diesem facettenreichen Gesellschaftspanorama einer im doppelten Wortsinn fantastischen Einführung ins Gastland der Frankfurter Buchmesse.
Cornelia Zetsche besprach den Roman Stille im August von Caroline Howe. Susanne Urban hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Das Wunderhorn. Von den Philippinen geht es nun auf die arabische Halbinsel. Ein harter Bruch? Ein großer Sprung? Nein, eigentlich nicht. Denn allein in den Emiraten leben aktuell rund 700.000 Filipinos, vor allem die schon erwähnten Overseas Filipino Workers. Deswegen kommen sie dort inzwischen auch in der Literatur vor. Wie auch die vielen anderen Nationalitäten. Denn 88% der Bevölkerung der Emirate sind Ausländer. 88%. Entsprechend vielfältig ist die dortige Literatur. Davon berichtet nun das englische Literaturmagazin Wasafiri in seiner neuen Ausgabe. Claudia Kramacek hat sie gelesen.
Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ist das so eine Sache. Sie stehen für Geld und Glamour, aber auch für Überwachung und unverhohlene Autokratie. Es mangelt an der Wahrung der Menschenrechte und auch an wirklicher Freiheit des Wortes. Und dennoch boomt und blüht dort die Kultur, auch die Literatur. So spannende wie vielfältige Einblicke in die aktuelle Literatur- und Kunstszene vor Ort gibt jetzt die neue Ausgabe des britischen, in London beheimateten Literaturmagazins Wasafiri. Und sie macht vor allem eines klar. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind kein Monolith, sondern ein plurales Gebilde. Zunächst einmal bestehen sie aus 7 Emiraten. Abu Dhabi und Dubai sind sicherlich die bekanntesten. Doch auch die Emirate Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah und Al Qawain gehören dazu. Menschen aus 190 Nationen sind dort zu Hause. Mit ihnen zahlreiche Sprachen, Kulturen und Religionen. Viele von ihnen leben dort bereits ein Leben lang, andere sind zugezogen, bleiben oder bleiben nur für eine Weile. Dieses Fluide scheint auch für die Literatur der Emirate charakteristisch zu sein. Der aktuell in Sharjah ansässige Autor und Verleger Ahmed Makia etwa, der seit über 15 Jahren in der Literaturbranche der Emirate tätig ist, hat sich schon längst von der Idee der Langlebigkeit literarischer Kriterien und Projekte verabschiedet. So widerspricht für ihn das Konzept einer lokalen Literatur seiner Überzeugung, dass die Vereinigten Arabischen Emirate längst Teil der globalen Gesellschaft sind. Auch seine jüngeren Kollegen bestätigen. Gerade die Tatsache, dass diese Föderation ein ethnisch so volatiles Gebilde ist, macht den Golf künstlerisch zu einem aufregenden Experiment in Echtzeit. Nicht alle, die zu dieser Ausgabe als KünstlerInnen beigetragen haben, sehen das so gelassen. Die in Kuwait in dritter Generation als Tochter syrischer Flüchtlinge aufgewachsene Autorin Nadine Danak etwa spürt den unterschiedlichen Arten nach, in denen Städte wie Dubai oder Kuwait Menschen wie sie beheimaten und spürbar auf Distanz halten zugleich. Und dann ist da noch die Selbstzensur als Folge der staatlichen Zensur. Eine Frage, die alle bewegt. Die Herausgeber dieser Ausgabe, Laura Assaf und Deepak Unnikrishnan, die beide an der New York University in Abu Dhabi lehren, gestehen im Editorial ehrlich ein, jedes Wort in den Vereinigten Arabischen Emiraten muss abgewogen werden. Aber sie betonen auch, in einem solchen Staat zählt die Kunst, zählt jedes Wort. Umso aufmerksamer liest man daher die Gedichte und Prosatexte, die alternierend zu den Interviews und Berichten den Band ergänzen. Die bekannteste Autorin ist sicher die bilinguale Lyrikerin Mona Karim. In Kuwait, als Tochter von Beduinen und damit staatenlos aufgewachsen, heute zwischen Kuwait und den USA lebend, bezeugen ihre Gedichte, was es bedeutet, sich vom Konzept einer eigenen Geografie zu lösen. Nader al-Mosa greift dagegen aus bis nach Jenin im Westjordanland, wo Menschen wieder und wieder bei Raketenangriffen sterben. Shaima al-Had träumt in ihrem Gedicht von der ägyptischen Sängerin Umm Kulthum und begleitet sie im Traum nach Sansibar, wo der Vater der Sängerin begraben werden wird. Die Lyrikerinnen Jill Maghi und Atma Nirmala Diyus wiederum erzählen, wie auch der Prosaautor Ziad Abdullah, von heimlichen Lieben in der Stadt, von aufsässigen jungen Frauen und vom Versuch, sich aus dem Netz der Staatsmacht zu entziehen. Überhaupt überwiegen die weiblichen Stimmen. Denn es tut sich etwas in der literarischen Landschaft der Emirate. Und Frauen, heißt Autorinnen, sind maßgeblich an dieser Veränderung beteiligt. Das betont auch der abschließende Überblicksartikel im Magazin. Er stellt die aktuellen Gedichtbände dreier Autorinnen unterschiedlicher Generationen vor, die eins eint. Sie bilden den Auftakt eines anglophonen Lyrikkanons in den Emiraten. Tatsächlich ist Englisch die Sprache, in der die Lyrik in den Emiraten blüht und gedeiht und in der vor allem jene, die fremd in das Land kamen und blieben, einen neuen Ausdruck finden. Denn das herkömmliche Arabisch, in dem sie ebenso zu Hause sind, verschmilzt bei ihnen zu etwas Neuem, zu einer Lyrik voller Übergänge. Hybrid, vielsprachig und in der Lage, den fragwürdigen Status der Wurzellosigkeit in ein stolzes Ausrufezeichen zu verwandeln. Bleibt zu hoffen, dass man in naher Zukunft auch in deutscher Sprache diese Literatur lesen kann. Bis es soweit ist, lesen Sie Wasafiri.
Und der komplette Titel der Zeitschrift lautet Wasafiri Magazine – International Contemporary Writing. Die aktuelle Sonderausgabe ist Heft Nummer 122. Es ist The UAE Issue, also die Ausgabe zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. 154 Seiten stark und erschienen bei Routledge, London. Man kann sich das Magazin über die Wasafiri-Website bestellen. Sie hörten eine Besprechung von Claudia Kramacek. Wenn man von Abu Dhabi aus die Grenze nach Osten überquert, ist man auch schon in Oman. Ein Land nur etwas kleiner als Deutschland, aber sehr dünn besiedelt. Wie in den Emiraten leben auch hier viele Zugezogene aus Süd- und Südostasien. Deshalb werden viele Sprachen gesprochen, oft auch Englisch. Amtssprache ist aber Arabisch. Auf Arabisch hat auch Jocha Al-Harfi ihren Roman »Herrinnen des Mondes« geschrieben. Damit gewann sie 2019 den Man Booker International Prize. Sie war damit die erste arabischsprachige Gewinnerin des Preises überhaupt. Und auch bei uns hält sie einen Rekord. Ihr Roman ist der allererste Roman aus Oman, der auf Deutsch erscheint. Dina Netz weiß mehr.
Oman hat sich im 20. Jahrhundert rasant verändert. Mit der Entdeckung des Erdöls in den 1960er Jahren wuchs der Wohlstand. Die traditionellen Stammesgesellschaften verloren an Bedeutung. Gerade junge Menschen zog es in die immer moderneren Städte. Von dieser Entwicklung erzählt Jocha Al-Harthi in »Herrinnen des Mondes«. Ihr Roman, der tiefe Einblicke in die omanische Gesellschaft gibt, spielt zwischen 1920 und 1990 im fiktiven Bergdorf Al-Awafi. Die Autorin erklärte ihr literarisches Anliegen kürzlich bei einer Veranstaltung in Berlin, gedolmetscht von ihrer Übersetzerin Claudia Ott.
Ich möchte als urteilsfreie, wertfreie Beobachterin diesen Prozess beschreiben, ohne zu sagen, das eine war besser oder wie moderne ist besser oder früher war es besser. Das ist gar nicht meine Absicht, sondern meine Literatur soll dazu beitragen, dass das einmal dokumentiert wird, was da vergangen ist und was dafür gekommen ist.
Jocha Al-Harthi erzählt von mehreren miteinander verwandten oder verschwägerten Familien in Al-Awafi. Die Großelterngeneration wächst um 1920 herum noch in einer traditionellen Stammesgesellschaft auf, in der auch Sklaven gehalten wurden. In der mittleren Generation tobt dann der Streit zwischen Tradition und Moderne. Maya etwa wurde zwar gegen ihren Willen verheiratet und spricht ihren Mann deshalb nicht mit Namen an, über ihr Kind lässt sie ihn jedoch nicht auch noch verfügen.
Hör zu, sagte Maya zu Suleimans Sohn, sobald ihr Kugelbauch sie nachts nicht mehr schlafen ließ. Ich werde mein Kind nicht hier von den Ammen holen lassen. Ich will, dass du mich nach Maskat bringst. Ich möchte zur Entbindung ins Saada-Hospital. Soll mein Sohn etwa den Christen in die Hände fallen? Entrüstete er sich. Maya schwieg. Und als sie im 9. Monat war, brachte ihr Mann sie ins Haus seines Onkels im Wadi Adai in Maskat, wo sie bis zur Entbindung wohnte. Im Missionskrankenhaus, dem Saada-Hospital, brachte sie ein schmächtiges Mädchen zur Welt.
Ein Mädchen, das also nicht die Hoffnung des Vaters auf einen Stammhalter erfüllt und das Maya zum Entsetzen der älteren Generation London nennt, nach der westlichen Hauptstadt. Die Moderne hält in dem fiktiven Bergdorf nicht in Form von Reichtum Einzug, wenn auch das eine oder andere Auto durch den Roman fährt. Vielmehr sind es die Lebenswege, die sich verändern, vor allem der Frauen, die von Generation zu Generation selbstbestimmter werden. Jocha Al-Harthi tippt allerlei Tabus der omanischen Gesellschaft an, die zum Teil heute noch gelten, so Claudia Ott.
Es gibt in diesem Roman Protagonisten, die zum Beispiel Selbstmord begehen, ein absolutes Tabu im Islam, Zauberei und Hexenglaube, das im Islam ja auch völlig tabuisiert wird. Auch die Themen Behinderung, behinderte Kinder. Im Roman kommt ein Kind mit Down-Syndrom vor, das eine sehr positive Rolle spielt. Es gibt ein anderes Kind, das an Autismus leidet. Ein anderes tabuisiertes Thema ist das Thema Sklaverei, Sklavenhandel, Versklavung.
Die wurde in Oman erst im 20. Jahrhundert offiziell abgeschafft. Die ehemalige Sklavin Sarifa ist eine zentrale Figur, ohne dass Herrinnen des Mondes durch sie zu einem gesellschaftskritischen Roman über Sklaverei würde. Vielmehr erzählt Jocha Al-Harthi multiperspektivisch davon, wie sich die Veränderungen in Politik und Gesellschaft Omans über drei Generationen hinweg in die Schicksale der Menschen einschreiben. In 60 kurzen Kapiteln, in denen sie jeweils wichtige Momente im Leben ihres Personals erzählt, wechselt die Autorin rege zwischen den Figuren und Zeitebenen hin und her. Die Szenen sind anschaulich beschrieben und kunstvoll montiert. Jeder Figur haben Autorin und Übersetzerin einen eigenen Sprachduktus gegeben. Und auch hier sticht die frühere Sklavin Sarifa heraus, wie Claudia Ott erklärt.
die liebt Sprichwörter in ihre sonst relativ saloppe und ein bisschen derbe, aber dennoch sehr sympathische Redeform einzufügen. Und es hat großen Spaß gemacht, hier eine Sprache zu finden, mit der diese Sarifa auch sofort erkenntlich wird.
Nach der Geburt des Mädchens provoziert die Sklavin Sarifa bewusst Mayas Mutter Salma.
Das Sprichwort sagt, wer dich liebt, den liebe wieder. Und wer dich hasst, den hasse wieder. Und wer dich nicht mehr sehen mag, den lasse lieber. Wie ich sehe, setzte sie schnippisch hinzu, ist noch gar kein Besuch gekommen, dem wir Kaffee einschenken müssten. Gib mir das Mädchen, wandte sie sich an Maya. Ich will ihm ein paar gute Wünsche mit auf den Weg geben. Das Mädchen will jetzt gestillt werden, giftete Salma. Sarifa lächelte und zuckte leicht mit den Schultern, als wollte sie tanzen.
Jocha Al-Harthi, die selbst in Maskat arabische Literatur lehrt, legt den Figuren immer wieder Zitate aus der klassischen arabischen Literatur in den Mund, manchmal sogar Gedichte. Im Original klingt das zum Beispiel so. Auf Deutsch wirken diese Literaturzitate gerade so fremd, dass sie neugierig machen. Claudia Ott hat den Roman mit großer Umsicht übersetzt und ihm ein kenntnisreiches Nachwort hinzugefügt. Auf omanische dialektale Besonderheiten musste sich die Übersetzerin hingegen nicht einstellen, denn Jocha Al-Harthi hat ihren Roman auf Hocharabisch verfasst, wohl auch mit Rücksicht auf den arabischen Buchmarkt.
Es gibt ja so ein schönes Sprichwort: Kairo schreibt, Beirut druckt, Bagdad liest. Das trifft auf fast ein ganzes Jahrhundert moderner arabischer Literaturproduktion zu, vom Ende des 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Und damals hat sich dann die Schriftsprache der Literatur doch ein bisschen vereinheitlicht, weil man eben darauf zielte, nicht nur im eigenen Land gelesen zu werden, sondern in der ganzen arabischen Welt.
Ein erster omanischer Roman liegt mit Herrinnen des Mondes nun also endlich auf Deutsch vor. Es gäbe aber noch so viel mehr Literatur aus und über Oman zu entdecken, sagt Claudia Ott.
Es gibt einige Schriftsteller, die Themen aus Oman so aufarbeiten, dass ein Leser selbst aus dem Ausland das Gefühl hat, ich bin hier heimisch, ich fühle mich hier wohl. Solche Dinge sind einerseits sehr regional, weil sie spielen ganz eindeutig in Oman und man spürt auch diese heiße Luft, so eine Atmosphäre, ja, die einem das Gefühl gibt, man wäre tatsächlich dort gewesen und es ist eine absolut faszinierende große Menge an guter Literatur vorhanden.
Und eines dieser Bücher gibt es jetzt auch auf Deutsch, Jocha Al-Harthis Roman »Herrinnen des Mondes«. Claudia Ott hat ihn aus dem Arabischen übersetzt. Erschienen ist er im Dörlemann Verlag. Sie hörten eine Rezension von Dina Netz. Das war das Lesenswert-Magazin heute am 10. August. Wir besprachen Die Probe, den neuen Roman von Katie Kitamura, erschienen im Verlag Karl Hansa. Uwe Wittstock empfahl Der ewige Brunnen, deutsche Gedichte aus 12 Jahrhunderten, ein Kompendium aus dem Verlag C.H. Beck. Dann ging es um Die Erzählung von den Konsumgütern, Gedichte von Zheng Xiaoqiong aus dem Verlag Urs Engeler. Und um den philippinischen Roman Stille im August von Caroline Howe, Verlag Das Wunderhorn. Zum Schluss dann noch zwei neue Publikationen von der arabischen Halbinsel. Das englische Magazin Wasafiri mit seiner aktuellen Ausgabe zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und um den Roman Herrinnen des Mondes von Jocha Al-Harthi, Dörlemann Verlag. Alle Beiträge und die ganze Sendung finden Sie auch auf unserer Homepage und in der ARD Audiothek nochmal zum Nachhören oder zum Weiterempfehlen. Die Musik kam heute vom Album The Sultan's Picnic von Rabbi Abu Khalil. Am Mikrofon war Katharina Borchert. Gleich ist es 18 Uhr. Dann laufen hier zuerst die Nachrichten und danach unser Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Bartleby, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Herman Melville, eine Produktion von 1963, historisch.